Nordlicht macht uns wieder Mut.
Gegen gerade,
hier gehören wir hin. Jeder Take wie ein neuer Beginn.
Wenn das viertbeste Heimteam gegen das zweitschlechteste Auswärtsteam zu Hause antritt, ist eigentlich klar, wie das Spiel ausgeht. Es sei denn, zwei Podcaster machen sich auf den Weg und begleiten das ganze Spiel. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 229. Folge der Gegengerade und einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Anna. Ich grüße dich.
Hallo Thomas. Zurück in heimischen Gefilden hier. Wieder am Schreibtisch in der eigenen Wohnung, aber auch erst seit gestern Abend. Weil wir waren ja weit in den Süden gereist und haben nicht nur Weinschorle bekommen, aber auch.
Ja, auch Weinschorle. Darüber gibt es noch später mehr zu berichten, warum ihr auf YouTube das berühmt-berüchtigte Fingerwinken seht. Ja, wir hatten nämlich noch eine zusätzliche Geheimwaffe mit. Darf man das erzählen oder?
Ja, ich denke, das ist erlaubt, nachdem diese Waffe ja letzte Saison beim Auswärtssieg gegen den HSV auch anwesend gewesen ist.
In der Tat.
Ja.
Ja, die genau. Aufmerksamen Hörerinnen und Hörer dagegen gerade wissen es natürlich längst. Annas Freund ist roter. Hat sich aber tatsächlich ohne Probleme mitschleifen lassen zum Spiel, weil am Tag darauf spielte sein Heimatverein gegen den KSC, also beim KSC. Und das bot sich dann an, eine große Südauswärtsfahrt zu machen für die beiden. Und siehe da, auch da war er wieder Glücksbringer, wie schon beim Spiel letzte Saison gegen HSV. Tatsächlich, Anna hat sich dann revanchiert beim KSC. Fair enough, würde ich sagen. Insofern, ja, ein überragendes Auswärtswochenende an dieser Stelle. Ja, wir, also ich war und du warst ja auch zum allerersten Mal auf dem Betzenberg. Was war so dein Eindruck?
Ich bin in allen Belangen positiv überrascht worden, muss ich sagen. Also ich habe die Stadt weniger hübsch erwartet. Ich habe mich wirklich auf Anhieb irgendwie wohlgefühlt. Man kommt da aus dem Bahnhof raus und der Blick geht da direkt in so eine schöne Altstadt-Look-Straße, so halt so südlicher Flair, schöne, ich weiß nicht, ob das Fachwerk ist, aber eben so diese sandfarbenen alten Häuser. Und wir waren dann sehr in der Nähe vom Bahnhof untergebracht. Diejenigen, die schon mal den Weg dorthin angetreten haben, wissen, dass das Stadion eigentlich über dem Bahnhof liegt. Also wenn du da in den Bahnhof reinfährst, zur rechten Hand liegt dann das Stadion. Und wenn du den Bahnhof verlässt, dann siehst du es direkt oben drüber auf dem Betzenberg thronen. Und dort hatten wir ein Hotelzimmer mit Blick auf dieses Stadion. Und ich hatte ein bisschen gemischte Gefühle nach dem Einchecken, weil ich nicht so richtig wusste, ob ich mich da am nächsten Morgen drüber freuen würde. Genau, dann haben wir uns getroffen, du kamst ein bisschen später an, haben dich dann in dein Domizil gebracht, da waren wir was essen und sind dann auch direkt zum Stadion gegangen, saßen im, ich dachte, es wird ein gemischter Bereich, also wir saßen auf der Haupttribüne Richtung Gästeblock, das kann man sich sehr analog vorstellen wie im Eintrachtstadion, nur in viel, viel, viel größer und um uns rum eigentlich nur lauterer. Und das kann ja auch mal irgendwie ein bisschen brisant werden. Wir hatten zwar, also du hattest deinen Löwencap auf, aber ansonsten waren wir inkognito. Aufgrund des Spielverlaufs ließ sich aber, glaube ich, unsere Parteilichkeit nicht verbergen. hat aber für keine Probleme gesorgt. Und ich habe mich im Stadion sehr wohl gefühlt. Und auch danach waren wir vorm Stadion noch was trinken und dann in der Altstadt noch was essen. Und ich bin auch von der Stimmung positiv überrascht gewesen, weil ich jetzt nicht überall mich als Auswärtsfan immer wohlgefühlt habe. Aufgrund der anderen Sprachmelodie ist man ja dann doch nicht immer inkognito. Aber das war tipptopp. Also natürlich auch der Spielverlauf und das Wetter und alles hilft natürlich auch. Aber ich muss sagen, ich habe eine gänzlich andere Experience erwartet. Und ja, also würde das wärmstens empfehlen. Wäre cool, wenn es ein bisschen besser erreichbar wäre. Das ist schon ein bisschen rödelig, gerade wenn es dann Freitagabend ist. Aber nee, ich fand das super. Wie ging dir das?
Hast du es eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Ich fand bemerkenswert, also mein Hotel war jetzt auch, keine Ahnung, noch mal 10, 12 extra Minuten weiter, also auch immer noch fußläufig. Sehr hübsches Hotel, kann ich sehr empfehlen. Da steigen auch durchaus sehr prominente Gäste ab, wie ich in meinem kleinen Plausch mit dem extrem freundlichen und sehr, sehr gastfreundlichen Wirt erfahren habe. Sensationelles Frühstück, also das hat richtig Spaß gemacht da im Stadthotel. Ja, das Stadion ist schon witzig. Also man geht ja diese kleine Straße hoch, dann klettert man oben, wenn man da zum nördlichen Bereich halt geht, ein paar Treppenstufen, ein paar ist gut, also mehrere Treppenstufen rauf. Dann steht man da, dann wirkte das Ganze so ein bisschen wie so ein Einkaufszentrum-Eingang, würde ich behaupten. Dann ist dann so ein recht großer, langer Gang, was aber auch noch nicht überragend oder überwältigend spektakulär aussieht. Dann geht man halt so ein paar Stufen rauf, rennt dann so eine Betonmauer, wo es dann links und rechts halt eben rauf in den Block geht. Sieht bis dahin so nach übergroßer Bezirkssportanlage aus. Und dann guckt man dieses Stadion und weiß, das hat mit Bezirkssportanlage herzlich wenig zu tun. Das Ding ist halt schon groß. Die Südtribüne, Westtribüne. Die Westtribüne sieht erstmal auf den ersten Blick nicht viel kleiner aus als die berühmte gelbe Wand im Signal Iduna Park, AK Westfalenstadion, wobei es halb Stehplatzbereich und darüber sind Sitzplatzbereiche, aber trotzdem sieht schon recht gewaltig aus. Die Stimmung im Stadion irre, also echt durchgehend laut, leidenschaftliche Fans und genau wie du es sagst, ich habe mich da trotzdem wohlgefühlt, weil natürlich beim doch sehr unerhofften Führungstreffer springst du dann auf. Ich habe gerade noch so einen Jubelschrei so halb unterdrücken können, so halb und dachte, scheiße, du bist hier zu Gast, also benimm dich mal ein bisschen, das war nicht so ganz leicht, haben das dann irgendwie kompensiert, dass wir uns gegenseitig kräftig die Arme gedrückt haben und ähnliches, irgendwo musste die Energie ja mal raus. Aber völlig unproblematisch, extrem freundlicher Menschenschlag. Das war völlig problemlos. Haben dann auch, als wir hinterher noch ein bisschen was trinken waren, da die Laufstrecke, wo die Fans dann lang gingen, auch immer wieder Eintrachtler in Trikots und so, war völlig entspannt. Also sehr leidenschaftliches, engagiertes, aber sehr gastfreundliches und herzliches Publikum auch. Also das hat mir da extrem gut gefallen. Also ja, abgesehen von der Fahrerei ist das auf jeden Fall eine Reise und ein Besuch mal wert, wenn man mal eine Auswärtsfahrt plant. Sehr empfehlenswert.
Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon zum Getränk kurz kommen wollen.
Ja, das können wir machen. Ja. Wenn wir schon in einem Weinland sind, dann dachten wir uns, dann nehmen wir uns auch mal eine Weinschorle. Es gab die Auswahl, wenn man Wein trinken wollte, zwischen einer Weinschorle, einem halber Liter und einer Weinschorle, einem Wein, also einem ganzen halben Liter Wein, auch im Plastikbecher. Da konnte man sich dann auswählen. Wir haben uns für die Weinschorle entschieden. Ich bin ja eh nicht so derjenige, der viel Alkohol trinkt. Ich hatte aber trotzdem die Wahrnehmung, so wie das Zeug im Laufe der ersten Halbzeit wirkte auf mich, dass Weinschorle bedeutete, dass halt süßer Wein mit trockenem Wein gemischt wurde. Wie war das?
Ja, also der Wasseranteil war, also wenn es eine Skalierung gibt, ab der Begriff Schorle gilt, dann glaube ich, liegt dieses Getränk nicht im relevanten Bereich, weil der Wasseranteil zu gering war. Ich war ja tags drauf in Karlsruhe und dort ist noch wilder, du kannst schon bei der Schorle, und das ist mir hier wirklich noch nie passiert, du bestellst eine Weinschorle und dann musst du wählen, süß oder sauer oder Rosé. Also so. Und da war Mineralwasser drin, das war relativ erfrischend. Und vielleicht auch für diejenigen, die das jetzt gleich hören, unseren Spielbericht, durchaus auch, ich trinke beim Spiel nie Alkohol zu Hause, weil ich ja stehe. Ich kann nicht auf Toilette gehen. Also das ist ein privater Insight. Also man muss ja dann sowas immer machen. Und dieses Gewühle im Stehblock ist mir zu umständlich, deswegen trinke ich bei Heimspielen keinen Alkohol. Und vertrag auch nicht besonders viel. Und ja, die Weinkonzentration in diesem halben Liter, what the fuck, hat mich ähnlich strapaziert wie das Spiel. Auf andere Weise, aber ja, das war intensiv. Aber auch empfehlenswert. Also
absolut. Schmeckte ja auch und angesichts des Spielverlaufs tat der Alkohol auch durchaus gut, muss man sagen, weil wir schauen mal auf die Details. Las Konetka musste auf der linken Verteidigerposition einmal wechseln, weil die Mikete Sanchez angeschlagen war. Bebel spielte da und entschied sich dann für Alidou vorne links. Der Spielverlauf, muss man sagen, ja, Kaiserslautern übernahm schon sofort eigentlich das Heft des Handelns in die Hand und eigentlich war dann schon so die ersten 13, 14 Minuten, bevor dann ein wesentliches Ereignis in diesem Spiel das Ganze schon dann sogar ein bisschen auf den Kopf stellte, war schon so, wie das ganze Spiel eigentlich laufen sollte, nämlich Kaiserslautern versuchte nach vorne zu spielen. Gefühlt eine vierstellige Anzahl an Flanken in den Braunschweiger Strafraum, entweder aus dem Halbfeld oder von Ecken oder als Flanke halt von außen rein. Eintracht grundsätzlich auf dem Posten, war sehr konzentriert in der Abwehrleistung. Also da bis auf eine Ausnahme in der ersten Hälfte brachte das keine echte Gefahr. Trotzdem fällt dir natürlich als Fan immer wieder das Herz in die Hose, wenn diese Flanken in den Strafraum kommen. Weil du denkst, irgendwie so ein Kackding kann halt trotzdem mal durchrutschen. Was aber dann durchrutschte, war ein Schuss von Tempelmann, der aus 20 Metern frei zum Schuss kam in der 14. Minute. Und Kamga, der 18-jährige Torwart, sonst in der Oberliga zu Hause, der aber absprachegemäß, so betonte Thorsten Lieberknecht nach dem Spiel mehrfach, dieses Mal das Tor hütete, ließ den schon nicht besonders platziert, aber auch sehr scharf getretenen Ball nach vorne abspringen, wegspringen. Das hatte unser lieber Farid Alidou gerochen und stocherte das Ding halt ins Netz zu unserer aller Überraschung und Begeisterung. Und ja, wie ging es dir in diesem Moment, Anna, wo du wusstest, du konntest nicht laut schreiend durch die Gegend rennen, was jetzt mein natürlicher Reflex gewesen wäre, für diese doch etwas überraschende Führung. Wie hast du gejubelt?
Innerlich, also ich mache dann balle eine Faust und ja, genau, fange dann an, irgendwie feste Griffe anzuwenden. Bin sitzen geblieben, aber ja, also dazu muss man sagen, wir saßen so links versetzt und die Mannschaft hat, also das Tor ist auf der gegenüberliegenden Seite gefallen. Und wir saßen relativ tief. Was keine Klage ist, die Plätze waren 10 von 10 Premium, aber je tiefer man sitzt, desto schlechter ist halt die Übersicht. Das heißt, so Einschätzungen wie Abseits, Foulspiel, keine Ahnung, ist das Tor korrekt oder nicht? Also all das, was vielleicht danach vom Videobeweis nochmal gecheckt werden könnte, du hast keine Ahnung. So, und du siehst halt nur irgendwie alles klar. Irgendwas passiert, du siehst natürlich auch die Reaktion der Spieler. Aber so diese Kombination aus tiefe Sitzposition und vielleicht Videobeweis-Check hat mich irgendwie das Glück erst so nach und nach glauben lassen, nach der ersten Freude. Und einer meiner ersten Gedanken war halt auch so ein, okay, endlich. Also, weil ich, glaube ich, vorher noch gesagt habe, wir müssen jetzt, wir brauchen das Gegenteil von den letzten Spielen, in denen wir das Spiel gemacht haben und die anderen die Tore. Und ich habe gedacht, okay, alles klar, das ist jetzt einfach anders. So, Konetka lässt es, hat das anders aufgezogen. Die Spielidee ist eine andere. Der Ansatz, den er verfolgt, ist nicht der wie gegen Hertha zweite Halbzeit. Und ja, also endlich. Und dann habe ich gedacht, wir haben erst unter Konetka haben wir erst einmal 1-0 geführt. Das war gegen Düsseldorf. Und habe gedacht, das haben wir über die Zeit gebracht. Also ne, so diese Referenzen, die du dann ziehst, wie wahrscheinlich ist was, was passiert als nächstes und so. Weil ja, man einfach auch weiß, dass sich dann in so einer Mannschaft gewisse Dynamiken oder wie nennt man das? Also diese Statements, wir neigen dazu, dass dies und das oder wenn das, dann passiert immer das oder so. So wie Mannschaften dann auch in so Phasen kommen, in denen sie immer in der letzten Sekunde irgendwie das Gegentor fangen oder so. Habe ich gedacht, okay, das ist so oder so ist es aus vielen Perspektiven gut. und das auf der einen Seite und auf der anderen Seite wissen wir auch alle, wenn du führst, gerade in unserer Situation, hast du plötzlich was zu verlieren und dann wirst du halt richtig nervös. Oh, also ja. Das ist mir dann ein bisschen schwer gefallen, weil auch da eigentlich zu Hause stehe ich und dann hast du so ein bisschen andere Möglichkeiten, dich auch mal zu bewegen oder die Treppe hoch oder runter zu gehen oder so. Und dann musste ich da sitzen und habe gedacht, okay, ich darf nicht zu neu auffallen. Oh, das war sehr aufregend, ja.
Ja. Ja, die Unruhe wurde nicht kleiner, als in der 6 Minuten später Kaiserslautern tatsächlich fast den Ausgleich machte. Das ist einer dieser berühmten Flanken, die tatsächlich mal durchrutschten an langen Pfosten. Den Kopfball hatte ich schon drin gesehen, wie RTH den gehalten hat. Weiß nicht, ob er das selber weiß, wahrscheinlich schon, weil er vermutlich bestimmte Techniken beherrscht, die per Drill eingebrannt sind, wenn ein Gegner kurz vor ihm an den Ball kommt. Auf jeden Fall machte er sich mal wieder monstergroß und hielt das Ding zu meiner Begeisterung oder zu unserer Begeisterung. Viel passiert eigentlich nicht mehr. Das Spiel war schlecht, also auf beiden Seiten schlecht. Auch Eintracht spielte schlecht, weil die Nadelstiche, die man hätte setzen können, im Regelfall schlecht ausgespielt waren. Aber man sah genau das, was du schon in der Halbzeitanalyse sehr, sehr treffend auf den Punkt gebracht hattest, nämlich dass Konecka ganz offensichtlich, und das musst jetzt du erzählen, noch mal etwas ausführlicher, als du es eben nur angedeutet hast, tatsächlich sein, ich will nicht sagen sein Ego, aber seine Überzeugung hinten angestellt hat und das Ganze dem Erfolg geopfert hat, sozusagen. Erzähl noch mal, wie du das analysiert hast, Anna.
Na, ich hatte nicht den Eindruck, dass wir schlechten Ballbesitzfußball spielen, der darin resultiert, dass wir sehr wenig Ballbesitz haben. Wir hatten ja also im Schnitt, glaube ich, 27% Ballbesitz, unglaublich wenig. Weil das dann anders ausgesehen hätte. Und ich glaube, dann wären wir auch, hätten wir eher zurückgelegen, wenn dieser niedrige Ballbesitz einfach aus einer sehr, sehr hohen Fehlerquote in Phasen oder aus Phasen entstanden wäre, in denen wir eigentlich uns hätten Richtung Tor bewegen wollen. Sondern hatte den Eindruck, dass man Lautern relativ bewusst machen lässt. Und das fand ich riskant. Man hat auch heute für diejenigen, die auch die übrige Liga, und wahrscheinlich tun ja das gerade alle, im Blick haben, in Nürnberg gesehen, dass man sich da richtig verzocken kann, weil Magdeburg genau das angewendet hat. Eigentlich spielen die mit viel mit dem Ball, haben super viele Abschlüsse, super viele Torchancen und generieren daraus eben den Fußball, mit dem sie, finde ich, so auch relativ gut im Abstiegskampf mithalten können. Und ein dummes Ding rutscht halt immer rein. Deswegen ist es schon gepokert auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, dass das einfach Mindgames sind, auf die er da gesetzt hat, die auch zur Halbzeit schon aufgegangen sind, weil wir es mit Kaiserslautern zu tun hatten, mit einem Team, für das es auf der einen Seite um nichts mehr geht. Die Tabelle ist da irrelevant, die werden nicht mehr aufsteigen, die werden auch nicht absteigen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatten sie sich die Woche vorher in Kiel wirklich ziemlich blamiert. Und Lieberknecht hat auch ausgerufen, wir revanchieren uns dafür, ihr werdet eine Reaktion sehen und so weiter und so fort. Und da herrscht aktuell einfach viel Unzufriedenheit über den Ausgang der Saison. Da hat man irgendwie gedacht, man würde länger um den Aufstieg mitspielen, was halt nicht der Fall ist. Und dann liegst du gegen einen schlecht spielenden Abstiegskandidaten zur Halbzeit 0-1 zurück. das baut halt einen wahnsinnigen Druck auf. Und das hast du akustisch relativ schnell bemerkt im Stadion, weil diese Top-Stimmung von vor dem Spiel war immer noch laut, aber nicht mehr top. Also erste Pfiffe zur Halbzeit, Unruhe bei zu langen Ballstaffetten, die einfach unproduktiv waren. Also diese 70% Ballbesitz von Kaiserslautern sind ja nicht gemündet in irgendwie krasse Szenen oder so. Was ich wirklich bemerkenswert finde, weil du hattest diese Großchance, von der du gerade erzählt hast, und dann natürlich noch die ganze zweite Halbzeit. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass Kaiserslautern irgendwie 23 Mal den Ball kurz neben den Pfosten gesetzt hat. Das haben die wirklich richtig, richtig, richtig gut gemacht. Du hast nach dem Spiel so schön gesagt, Kevin Ehlers hat wahrscheinlich Kopfschmerzen, jetzt das Wochenende über. Weil weil halt diese ganzen Flanken irgendwie raus müssen aus dem Strafraum natürlich. Und ich hatte den Eindruck, dass, oder meine These, von der ich natürlich nicht weiß, ist das richtig oder nicht, aber ich hätte schon, wahrscheinlich war die Idee, wenn man den Ball hat, dann stellt man sich ein bisschen geschickter an, als sie das getan haben. Also zweite Bälle, Spielaufbau und so, das war ja alles furchtbar. Hat aber gereicht. Also insofern interessiert mich das irgendwie aktuell auch einfach nicht. dann in Führung zu gehen und dann einfach nach und nach dafür zu sorgen, dass die Stimmung im Stadion und dann auch innerhalb der gegnerischen Mannschaft kippt. Und das, wie gesagt, ist meine... Das lege ich da rein. Deswegen habe ich ihn ein Schlitzohr genannt. Und wenn das stimmt, muss ich sagen, freue ich mich sehr, weil es heißt, dass der Trainer, der ja eigentlich für eine komplett andere Spielphilosophie steht, nicht so stolz ist, um den Fußball zu spielen, der dich im Abstiegskampf voranbringt. Weil wir haben das zweite Spiel in dieser Saison mit 2 Toren Differenz gewonnen. Das erste war das Heimspiel gegen Kaiserslautern. Liebe Grüße. Aber sonst, da ist nicht viel Puffer. Also auch unsere Siege sind nie irgendwie besonders dominant oder so. Und ich habe dann eben auch gedacht, vielleicht liegt es auch daran, dass die Mannschaft genau diesen Fußball halt über weite Teile der Saison geübt hat. Vielleicht sind das Mechanismen, in denen sie sich auch grundsätzlich ganz wohl fühlen. Und oder, dass sie einfach aktuell noch nicht alles kann. Also nicht stabil verteidigen und dominant Fußball spielen und Chancen effektiv zu nutzen. Und das finde ich schon cool, dass ich meine gesehen zu haben, dass es gelungen ist, das Maximum rauszuholen. Also ein 2-0 in einem schlechten Spiel mitten im Abstiegskampf. Das finde ich sensationell und würde am Ende sogar sagen, weil Kaiserslautern einfach diese beiden Tore von uns zugelassen hat. Ich finde es jetzt auch nicht super unverdient. Aber da scheiden sich wahrscheinlich auch die Geister.
Also Konnetka als auch die Spieler bestätigten anschließend das, was du gerade als Analyse von dir gegeben hast, nämlich einfacher spielen, ne? dass der Trainer einfacher hat spielen lassen, gerade hinten raus, nicht so kompliziert. Das hat man gesehen, auch wenn es genervt hat, dass gerade Ehlers sich immer wieder mit langen Bällen versucht hat. Was am Ende aber auch okay war, weil im Kern ist dieser Plan ja aufgegangen, weil ja, dadurch hast du unfassbar viel Bälle verloren. Es war überhaupt nicht schön anzusehen. Also als neutraler Beobachter hätte ich nach einer halben Stunde einfach weggeschaltet, weil das Spiel war halt nicht zum Angucken. So, das war kein schönes Fußballspiel. Du wusstest aber, dass wir dadurch auch defensiv so konsequent waren, dass Kaiserslautern, bis die auf die 2 Chancen die sie im ganzen Spiel hatten, letztendlich ja nicht zustande bekommen hatten. Also war es auch nicht schlimm, irgendwie, wenn du diesen Ball verloren hast, weil du konntest dich auf deine Defensivleistung verlassen. So, es gab dann noch einen zweiten Fehler in der ersten Halbzeit von Kamga, den Alidou fast ausgenutzt hatte. Da ist ihm gerade noch einer dazwischen gekommen, der den Ball weggespitzelt hat. Auch in der zweiten Hälfte änderte sich das Ganze eigentlich nur dahingehend, dass Kaiserslautern merklich immer nervöser wurde, immer mehr Fehlpässe spielte, Seitenwechsel im Aus landeten und solche Dinge. Eintracht ein Hauch mehr Fußballkultur in der Offensive auf dem Platz brachte. Und tatsächlich ein wirklich blitzsauberer Angriff dann in der 72. Minute reichte. Grandiose Balleroberung vom eingewechselten Häuser. Flick, der überhaupt eine sehr starke Partie machte da hinten, also auch viel Sicherheit und an mir kommt ihr sowieso nicht vorbei, ausstrahlte. Mit einem wirklich hervorragenden Pass Yadimchi bediente. Und ich glaube, das hat alle Eintracht-Fans extrem gefreut. Also mir ist das Herz übergelaufen, dass ausgerechnet Yadimchi dieses Ding wunderbar am Torwart vorbei ins lange Eck buxierte. Also knapp neben Pfosten schlug das Ding dann ein. Witzigerweise, sowohl Johannes, sein Freund, als auch ich hatten das Ding eigentlich 8 Meter vorbeigehen sehen im ersten Augenblick von unserer Perspektive. Aber nein, er schlug genau ein, weil bei allem, was bei Ehrenschan schiefgelaufen ist in den letzten Spielen, brauchen wir gar nicht drüber reden, dass der Junge lange Zeit jetzt neben sich stand. Er reibt sich ja immer auf, er haut sich wie ein Geisteskranker rein, er rennt, bis er nicht mehr rennen kann. So, und solche Leute haben halt neben dem, dass er schon bewiesen hat, was er kann, immer meine latente Zuneigung. Und wenn die sich aus diesem Loch einmal rausschießen und den vorentscheidenden Treffer markieren, umso mehr freut's mich. Also es gab dann nur noch eine, in dieser zweiten Halbzeit eine Szene, wo man dachte so, wo. Nichtsdestotrotz, man weiß, wie Fußball ist. Ich habe das, glaube ich, mein Lebtag nicht vergessen, wie du in der 90. Minute sagtest, als Johannes meinte, so, das Ding ist doch durch. Nee, ich brauche noch eine Minute. Und ich so, nee, ich brauche sogar zwei noch, weil wir haben 4 Minuten Nachspielzeit. Davor, ja, glaube ich, erstmal gar nichts.
Nee.
Aber gut, es passierte nichts mehr. Jetzt hat auch noch der Rest des Spieltages, also der Freitag war so, naja, Düsseldorf-Dresden ist unentschieden, wäre perfekt gewesen. Aber gut, Düsseldorf gewinnt das Ding. Dadurch ist jetzt auf einmal Dresden auch wieder voll in der Verlosung mit drin, weil gerade einen Punkt wieder mehr als wir haben. Bielefeld gewinnt in Münster. Gut, Münster lässt jetzt abreißen. Das wird jetzt sehr schwer für die. Freundlicherweise heute Bochum 2-1 gegen Fürth gewonnen. Netterweise gewinnt Nürnberg auch noch 1-0 gegen Magdeburg. Dadurch sind wir dank eines um unfassbare 2 Tore bessere Tordifferenz gegenüber Düsseldorf und ein Punkt mehr gegenüber Magdeburg tatsächlich 14. Und ich finde, jetzt könnte die Saison vorbei sein. Das ist genau das, wo wir hinwollen. Nein, es sind noch 3 schwere Spiele. In Kiel fängt das Ganze wieder bei 0 an. Das kann genauso laufen. Das kann wieder böse nach hinten losgehen. Aber dieses Spiel, Anna, ich glaube, da stimmen wir überein, gibt uns insofern frohen Mut und gute Hoffnung oder umgekehrt, dass halt Konnetka sich was ausdenkt, was am Ende funktionieren kann, und zwar spielweise. So, und auch gegen Kiel traue ich ihm mal zu, dass er da mal in sich geht und sagt so, naja, die denken, wir spielen jetzt einfach, jetzt spielen wir wieder Ballbesitz oder, mal gucken, was er da aus dem Hut zaubert. Am Ende des Tages musste man bei 2 Eintracht-Fans das Grinsen aus dem Gesicht operieren. Das hört uns so gar nicht mehr auf. Nach dieser nervlichen Anspannung.
Ja.
Einfach sensationell, ein rundum perfekter Tag.
Ja, zumal auch der Ausblick sei noch erlaubt. Schalke kann nächsten Samstagabend aufsteigen, und zwar gegen Düsseldorf. Ich glaube, das wird sowohl in Hinsicht Punkte als auch vielleicht sogar Tordifferenz für uns ein guter Abend. Ich habe es jetzt nicht, also ich weiß ich nicht, fieber jetzt da nicht irgendwie groß mit Schalke mit. Ich habe auch nichts dagegen, so, aber deren letzte Auftritte gegen Elversberg, wo sie unverdient in Unterzahl gespielt haben und jetzt nach 2-0 Rückstand in Paderborn zu gewinnen, die sind einfach so monsterstabil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diese Möglichkeit an sich vorbeiziehen lassen. Aber wer weiß, so im Fußball viel schon passiert. Nürnberg spielt das Derby auswärts bei Fürth. Die sind eigentlich durch, werden sich aber sicherlich bei diesem besonderen Spiel hoffentlich noch so ein bisschen konzentrieren und am Riemen reißen. Hannover braucht die Punkte sehr dringend für die eigene Mission gegen Münster zu Hause. Ist jetzt nicht besonders heimstark, aber ich halte Münster aktuell für grundsätzlich bezwingbar. Wenn du Aufstiegsambitionen hast, dann darfst du das nicht verlieren.
Musst du das gewinnen, ja.
Und Kiel hat jetzt, ich lade alle Leute dazu ein, sich die Zusammenfassung Hertha gegen Kiel anzuschauen, denn es ist das Absurdeste, was man jemals gesehen hat. Und ich gehe davon aus, dass Tim Walter ähnlich spielen wird, nämlich gar nicht, weil die, ja, also wenn die halt uns auf Abstand halten, dann sind die grundsätzlich durch. Und das, was sie gegen Hertha jetzt gemacht haben, ist eine absolute Frechheit. Aber hat halt 3 Punkte eingebracht und nur darum geht's. Also sie haben im Prinzip, es ist lustig, weil Magdeburg, Eintracht und Kiel haben genau das Gleiche gemacht. 2 davon haben gewonnen, 1 hat verloren. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir in Kiel Fußball spielen müssen. Und es ist noch eine Woche. So, Tempelmann wird immer fitter. Yadimchi hat wieder getroffen. Alidu hat getroffen. Wir haben jetzt gegen ein sehr heimstarkes Team 0 auswärts gewonnen. Wir haben gegen ein sehr auswärtsstarkes Team zu Hause nach Rückstand noch 1 Punkt geholt. Wir sind immer noch nicht durch, längst nicht. Aber die letzten beiden Spiele, auch wenn natürlich irgendwie 6 Punkte cooler wären, ist immer so. Und ein Heimsieg gegen die Hertha hätte uns sicherlich allen gut getan. Aber die Momentaufnahme ist eigentlich ziemlich in Ordnung. Und ich traue dem Team zu, auch in Kiel zu gewinnen. Macht mich ein bisschen aufgeregt, das zu sagen. Weil da könnte ein Trauma heilen. Könnte aber natürlich auch alte Wunden wieder aufreißen.
Ja, Kiel muss man ganz klar sagen, also wenn das Spielkonzept gewesen sein sollte, dann haben die ihr gesamtes Glück, Restglück für diese Saison verbraucht, weil die hätten 5-1 verlieren müssen, nicht können, müssen. Also das sah streckenweise fast schon nach Wettbetrug aus, was Hertha da machte, aber aus 3-mal aus 2 Metern einen Ball nicht runterzubekommen.
Eine absurde Abseitsentscheidung.
Hat schon fast nichts mit Pech zu tun, irgendwie. Also, unfassbar, aber egal, so ist es halt gelaufen und weiter geht's. Was soll's. Ja.
Genau, also insofern, wir haben noch 3 Spiele to go. Die Eintracht kann Kiel aktuell schlagen. Und dann haben wir das Heimspiel gegen Dresden. Und ich sage, jetzt ist unsere Serie. Wir gewinnen jetzt einfach beide Spiele. Und dann ist Schalke egal. Dann haben wir 40 Punkte. Das ist jetzt wirklich, ich lehne mich weit hier aus dem Fenster. Ich glaube, dass das Team das kann. Und der Trainer auch.
Ja. Amen. Wir werden es weiter beobachten und kommentieren. In diesem Sinne genießen wir noch unseren Restsonntag. Allen da draußen vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Und wir hören und sehen uns.
Bis dann.
Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.